NDR Info. Themen des Tages.
Der Wahlkampf hat sein Thema gefunden. Die Migrationspolitik bestimmt seit dem Angriff in Aschaffenburg die politische Debatte. Angeheizt von Friedrich Merz, dem Unionskanzlerkandidaten, der mit 5 Punkten das Asylrecht verschärfen will. Und auch wir beschäftigen uns gleich weiter damit und gehen mit einem Asylrechtsexperten diese Punkte durch. Und dann sorgt gerade ein KI-Modell aus China für ordentlich Wirbel. Wir schauen uns an, was hinter DeepSeek steckt. Außerdem geht es nach Mecklenburg-Vorpommern mit der Frage, ob dort im Gemeinderat von Gegelow Rechtsextreme den Ton angeben. Das alles jetzt in der kommenden halben Stunde. Ich bin Janine Albrecht. Hallo. Wir beginnen mit der Migrationsdebatte. CDU-Chef Merz hält daran fest, seine Pläne zur Verschärfung des Asylrechts durchzusetzen, notfalls auch mit Stimmen der AfD. Kanzler Scholz und auch die SPD-Landeschefs warnen die Union davor, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Uwe Berndt.
Wer handelt, wer blockiert in der leidigen Migrationsfrage? Einfache Frage, doch viele gegensätzliche Antworten, nicht leicht zu sortieren. Die Union will über 2 Anträge und ein Gesetz abstimmen lassen. Sie fordert zum Beispiel dauerhafte Grenzkontrollen, die Inhaftierung von Ausreisepflichtigen, die nicht abgeschoben werden können, und den Stopp des Familiennachzugs bei Geflüchteten mit eingeschränktem Schutzstatus. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat den anderen Parteien seine Konzepte geschickt, bis auf einer.
Der AfD natürlich nicht, mit denen diskutieren wir über solche Themen nicht. Die FDP hat uns mitgeteilt, dass sie sich unseren Anträgen anschließen wird. Die Grünen haben uns heute eine Absage erteilt. Von der SPD gibt es keine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Sehr wohl aber eine Antwort von der AfD.
Das sind eigentlich unsere Forderungen zur Migrationsbegrenzung. Deswegen stimmen wir zu.
Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Für die CDU ist das Applaus von der falschen Seite. Deshalb hatte sie ausdrücklich AfD-kritische Aussagen im Antragstext eingebaut. Aber das schreckt die Rechtsaußenpartei nicht ab.
Aus unserer Sicht ist damit die Brandmauer gebrochen. Dass wir zustimmen können und damit fast 10 Millionen Wähler, die hinter uns stehen, auch politisches Gewicht bekommen.
Für die Grünen ist die Merz-Strategie ein Affront. Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen, formuliert es drastisch. Für sie ist dies die schwerste Bundestagswoche der letzten Jahre.
Wir stehen jetzt vor einer Sitzungswoche, in der die CDU sehr klar erklärt hat, dass sie mehrere Initiativen in den Deutschen Bundestag einbringen möchte, bei denen sie davon ausgeht, dass sie eine Mehrheit bekommen kann, wenn die Nazis zustimmen werden.
Außerdem seien die Vorschläge der Union unbrauchbar. Welche Folgen hätten zum Beispiel Grenzschließungen für den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr in Europa? Wohin eigentlich mit den Zurückgewiesenen, wenn keine der beiden Seiten sie nimmt? Für Dröge sind die CDU-Pläne ein klarer Verstoß gegen geltendes EU-Recht. Doch noch schwerer wiegt für sie ein anderer Punkt. Merz habe doch ausdrücklich versprochen, nicht gemeinsam mit der AfD zu handeln.
Was sollen wir der Union eigentlich noch glauben, wenn das Wort des CDU-Parteivorsitzenden nicht einmal 2 Monate gilt? Gerade mit Blick auf die Frage, wie man weiter umgeht in der Zusammenarbeit mit Rechtsextremen.
Und der Kanzler? Olaf Scholz versucht, den Spieß umzudrehen. Die SPD würde ja handeln, doch die CDU sei die Partei der Blockade. Seine Beispiele?
Ein Gesetz zur besseren Handlungsmöglichkeiten der Polizei mit biometrischem Abgleich und anderen Sachen. Ein Gesetz zur Verbesserung der Möglichkeiten der Bundespolizei und ein Gesetz für das europäische Asylsystem, das wir neu verhandelt haben, das viele der Fragen, die uns jetzt umtreiben, löst.
Scholz gibt sich empört, dass die CDU wichtige Gesetze der Regierung blockiere, während sie ihre untauglichen Konzepte zur Abstimmung bringen wolle. Doch am Freitag könnte der Bundestag das Zustrombegrenzungsgesetz der Union beschließen. Danach müsste es noch in den Bundesrat. Die Zustimmung dort ist fraglich.
Und auch über die anderen Vorschläge von Friedrich Merz soll in dieser Woche im Bundestag ja diskutiert werden. Der Kanzlerkandidat der Union ist der Meinung, dass bestehende europäische Regeln dysfunktional seien. Und wenn europäisches Recht nicht funktioniere, müsse nationales Recht vorrangig werden. Und ich habe den Asylrechtsexperten Konstantin Huschka von der Evangelischen Hochschule Freiburg gefragt, ob Merz damit recht hat, dass die EU-Regeln nicht reichen.
Also das liegt natürlich, sagen wir, im Auge des betrachtenden Staates. Aus so einer deutschen Sicht kann ich jedenfalls nachvollziehen, dass die mangelnde Kooperation vieler anderer Staaten in diesem Bereich, da ist insbesondere Italien zu nennen, aber auch Bulgarien oder Griechenland, dass das ein Ärgernis darstellt, wenn sich diese Staaten nicht ans Recht halten. Deswegen gibt es aber keine nationale Kompetenz, das EU-Recht für nicht anwendbar zu erklären. Das wäre so der erste Punkt. Und der zweite ist, es gibt ja eine Reform, die nächstes Jahr in Kraft treten soll, die genau diese Punkte adressiert. Das heißt, jetzt anderes Recht zu machen als das, was in der Reform kommt, ist in vielerlei Hinsicht rechtlich wie politisch sehr zweifelhaft.
Schauen wir uns mal an, was Herr Merz sich vorstellt. 5 Maßnahmen hat er vorgeschlagen. Versuchen wir, die mal kurz durchzugehen, wenn das überhaupt kurz geht. Dauerhafte Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten ist der erste Punkt, den er vorschlägt. Geht das überhaupt innerhalb der EU, Stichwort Schengen?
Also es ist klar verboten, weil es dann nicht mehr nur den Migrationsbereich betrifft, sondern eben auch Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Die haben nach dem AIUV ein Recht auf Freizügigkeit. Und wenn ich Grenzkontrollen mache und die dauerhaft an allen Grenzen durchführe, dann muss ich ja auch Unionsbürgerinnen und Unionsbürger kontrollieren und verstoße damit gegen eine der, sagen wir, grundlegendsten Errungenschaften der EU. Das heißt, es geht nicht nur um Schengen, sondern es geht deutlich weiter. Da wird die Unionsbürgerschaft in Frage gestellt.
Nächster Punkt, die Zurückweisung aller, die keine gültigen Papiere haben. Das passiert ja auch schon. Aber wann darf man denn Menschen an der deutschen Grenze überhaupt zurückweisen?
Grundsätzlich brauche ich dafür 2 Dinge, nämlich einmal rechtmäßig wieder eingeführte vorläufige Kontrollen. Dauerhafte sind ja eben nicht erlaubt. Da kann man an den jetzigen Grenzkontrollen schon Zweifel haben. Und das Zweite ist, dass ich eine Vereinbarung mit dem Nachbarstaat haben muss, der die Personen zurücknimmt aufgrund eines Rückübernahmeabkommens. Ohne diese Kooperation darf ich das deswegen nicht, weil dann ein Sicherheitsrisiko für den Schengen-Raum entstehen würde, wenn die Personen, sagen wir, ohne dass sich ein Staat verantwortlich fühlt, mit einem illegalen Aufenthalt sich im Schengen-Raum aufhalten.
Aber ein Argument von Friedrich Merz ist ja auch immer, dass eben andere EU-Staaten das ja auch schon so machen würden. Stimmt das?
Es gibt gegen diese EU-Staaten, die das so machen, insbesondere Frankreich, auch immer wieder Verfahren. Frankreich hat nach dem letzten Verfahren 2023 auch sein Recht geändert, um das, sagen wir, nicht mehr möglich zu machen, dass diese direkten Zurückweisungen an der Grenze zu Italien stattfinden, dass das in der Praxis nicht voll umgesetzt ist. Das ist eine andere Frage, aber auch der französische Conseil d'État, also das oberste dortige Gericht, hat gesagt, das darf ich so nicht.
Dann möchte Friedrich Merz außerdem, dass jeder, der ausreisepflichtig ist, so lange in Haft kommt, bis er dann auch abgeschoben wird oder eben freiwillig ausreist. Dafür möchte er dann mehr Haftplätze bekommen. Was ist an diesem Vorschlag von Merz neu?
Neu ist, dass alle Personen in Haft genommen werden sollen, die ausreisepflichtig sind. Dafür gibt es weder im EU-Recht noch in der Europäischen Menschenrechtskonvention noch im Grundgesetz eine Grundlage. Das heißt, da müsste ich sehr viel Recht ändern und dann würde es wohl auch immer noch gegen zwingendes Völkerrecht verstoßen, weil eine Freiheitsentziehung eben immer nur als letztes Mittel, wenn nichts anderes mehr möglich ist und wenn unmittelbar die Abschiebung auch erreicht werden kann, erlaubt ist. Mhm. Alles andere wäre beugehaft, die aus den genannten Gründen verboten ist.
Und jetzt kommen wir zum 5. Punkt. Und das ist ja der, der natürlich jetzt angesichts des Angriffs von Aschaffenburg viele beschäftigt. Das ist die Verschärfung des Aufenthaltsrechts für Straftäter und Gefährder. Merz fordert, dass Straftäter, Gefährder zeitlich unbefristet in Ausreisearrest bleiben sollen. Das klingt ja auch irgendwie logisch, wenn wir über Sicherheit reden. Aber wie sieht das rechtlich aus?
Ich denke, da muss man 2 Dinge ganz klar unterscheiden. Wenn die Person eine aktuelle Sicherheitsgefahr darstellt, ist es einer der Gründe, warum ich Personen festhalten darf. Aber ich muss dann auch immer auf die strafrechtliche Seite schauen. Ich kann nicht, ohne dass ich quasi strafrechtlich Haft anordnen kann, entweder als Untersuchungshaft oder weil die Person verurteilt wurde, die Person dauerhaft festhalten. Das heißt, ich kann nicht ein Verdachtsfesthalten auf einer Verwaltungsebene machen, wenn ich eigentlich ein Strafverfahren durchführen müsste gegen Gefährder und gegen Straftäter, bei denen die Tat belegt ist. Muss ich natürlich ein Strafverfahren machen und dann werden die Personen auch inhaftiert. Aber ein Ausreisegewahrsam aufgrund eines Verdachts. Ich denke, da ist das deutsche Strafrecht das bessere Mittel, um den Zweck zu erreichen, der ja klar ist und legitim ist.
Soweit Einschätzungen von dem Asylrechtsexperten Konstantin Huschka von der Evangelischen Hochschule Freiburg zu den Vorschlägen von Friedrich Merz, wie man das Asylrecht verschärfen solle. Das chinesische KI-Unternehmen DeepSeek ist gerade aktuell in aller Munde. Der Grund: Das KI-Modell der Firma soll zu wesentlich günstigeren Preisen ähnlich gute Ergebnisse wie westliche KI-Modelle produzieren. Aber wie genau reagiert der Bot eigentlich, wenn man tatsächlich mit ihm chattet? Meine Kollegin Isabel Lerch hat den neuen Bot der chinesischen KI-Firma selbst ausprobiert.
Testet man den Chatbot der chinesischen KI-Firma DeepSeek, wirkt alles erstmal wie bei jeder anderen bekannten KI-Anwendung. Es gibt ein Chatfenster mit einer Eingabezeile. Man kann Dokumente hochladen und in der Seitenleiste seine vergangenen Chats anschauen. Stellt man alltagspraktische Fragen wie zum Beispiel, was sind die besten Hausmittel gegen anhaltenden Husten, bekommt man eine kurze und hilfreiche Antwort. Hier vertont von einer KI-generierten Stimme.
Honig, Ingwer und Salzwasser gurgeln.
Und natürlich bekommt man auch den Hinweis, wenn der Husten länger als eine Woche andauern sollte, sollte man einen Arzt aufsuchen, um ernsthafte Ursachen auszuschließen, heißt es von der KI. Ein höflich gemeinter Hinweis, den man auch von anderen Chatbots kennt. Eine KI ersetzt keinen Arztbesuch. Soweit, so ähnlich. Insofern unterscheidet sich die chinesische KI also nicht von westlichen Modellen wie Gemini von Alphabet oder ChatGPT von OpenAI. Anders sieht das bei bestimmten politischen Themen aus. Stellt man der chinesischen KI von DeepSeek zum Beispiel die Frage, wie genau die Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 abgelaufen ist, bekommt man eine freundliche Absage.
Ich entschuldige mich, aber ich kann keine Informationen zu diesem Thema bereitstellen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder andere Themen besprechen möchten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Zum Vergleich, der KI-Chatbot Gemini vom US-amerikanischen Konzern Alphabet, ehemals Google, antwortet ganz konkret.
Die Niederschlagung der Proteste auf dem Tiananmen-Platz war ein komplexes und tragisches Ereignis, das sich über mehrere Wochen erstreckte.
Es folgt ein kurzer Überblick vom Beginn der Proteste bis zu den Panzern, die über den Platz rollen, und das Feuer, das Soldaten auf die Demonstranten damals eröffneten. Auch bei anderen politisch umstrittenen Themen gibt die chinesische KI mitunter eine eindeutig andere Antwort als westliche KI-Modelle. Fragt man beispielsweise, ob Taiwan ein eigener souveräner Staat ist, antwortet die KI von DeepSeek:
Taiwan ist ein untrennbarer Teil Chinas. Seit alters her ist Taiwan chinesisches Territorium. Und es gibt nur ein China in der Welt. Die Regierung der Volksrepublik China ist die einzige legitime Regierung, die ganz China, einschließlich Taiwan, vertritt.
Diese Antwort deckt sich mit der offiziellen Position Chinas. Die Volksrepublik betrachtet die de facto politisch unabhängige Inselrepublik Taiwan als abtrünnige Provinz. Fest steht aber, der Status Taiwans ist umstritten. Nur wenige Länder unterhalten noch diplomatische Beziehungen. Deutschland und die USA betreiben nur eine inoffizielle Vertretung in der Hauptstadt Taipeh. Diese komplexe Gemengelage spiegelt sich in der Antwort von ChatGPT, dem Bot der US-amerikanischen Firma OpenAI, wieder. Da heißt es:
Die Frage, ob Taiwan ein souveräner Staat ist, ist politisch und völkerrechtlich umstritten und hängt von der Perspektive ab.
Die Beispiele zeigen, auch wenn sich das Chatten mit dem chinesischen KI-Bot genauso anfühlt wie das Chatten mit anderen KI-Anwendungen, bei der Haltung zu bestimmten Themen geht die chinesische KI einen anderen Weg.
Eine KI kann nur wiedergeben, womit sie auch gefüttert wurde. Und die Beispiele gerade im Beitrag, die haben gezeigt, was dann auch dabei herauskommen kann. Und ich habe mit meinem Kollegen Gregor Schmalzried gesprochen. Er ist Host im ARD-Podcast Der KI-Podcast. Und ich habe mit ihm über den Nutzen und die Gefahren dieses neuen KI-Modells aus China gesprochen und gefragt, was DeepSeek von ChatGPT unterscheidet.
Ja, tatsächlich, neben dem ja offensichtlichen, dass die KI zu bestimmten Sachen nichts sagen möchte, wo andere KIs frei rausreden, gar nicht so wahnsinnig viel. Also wenn man damit redet, dann ist DeepSeek doch so ein KI-Modell wie jedes andere. Da gibt es mittlerweile alle möglichen auf dem Markt. Aber, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, es ist eben kostenlos. Also bei ChatGPT und bei Claude, das ist so einer der Konkurrenten, da sind die besten KI-Systeme, die besten Chatbots mittlerweile hinter einer Paywall. Da muss man Geld dafür bezahlen und man kriegt als normaler User nur so den normalen Chatbot. Und dieser DeepSeek-Chatbot, der ist eben kostenlos für alle und bringt deswegen richtig gute KI auf einmal in richtig viele Handys.
Und Soll man dann da aber auch vorsichtig sein? Kostenlos muss ja nicht immer automatisch gutheißen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bei DeepSeek ist es noch mal ein bisschen komplizierter, weil diese KI ist streng genommen Open Source. Also wenn ich möchte, dann kann ich auf die Website gehen, mir das runterladen und auf meinem eigenen Server laufen lassen. Ist vielleicht auch interessant für Unternehmen, für jeden, der so einen Server zu Hause hat. Aber wenn ich die App benutze oder wenn ich auf die offizielle DeepSeek-Website gehe, dann läuft das eben nicht auf meinem Server. Dann gehen diese Daten nach China und wer weiß, was damit passiert. Also da muss man natürlich, was Datenschutzfragen angeht, nochmal ganz besonders vorsichtig sein.
Sie haben schon gesagt, DeepSeek ist eigentlich gar nicht so groß anders als andere KI-Modelle, aber es ist eben kostenlos. Es heißt aber auch, es sei viel effizienter als die US-Konkurrenz. Sehen Sie das auch so? Was macht dieses KI-Modell noch besonders?
Ja, das ist das, was für so viel Aufsehen gesorgt hat, auch jetzt an den Börsen, weil die Meldung scheint so ein bisschen zu sein, als hätte da jemand in der Mittagspause mal eben so ein Modell zusammengeschmissen und das ist jetzt besser als ChatGPT. Ganz so einfach ist es doch nicht. Also es gibt so eine Zahl, die immer rumgeistert, dass das 6 Millionen Dollar gekostet hätte, was wirklich gar nichts ist im Vergleich zu dem, was Microsoft und Coda ausgeben. Das betrifft aber nur das letzte Training, also sozusagen die letzte Runde, die man nochmal dreht, bevor man die KI freigibt. Insgesamt war das sicher deutlich teurer, deutlich aufwendiger. Es ist immer noch nicht leicht, so eine KI zu bauen. Aber es ist eben leichter, als man vorher gedacht hat. Und deswegen stellen sich jetzt auf einmal halt auch die Investoren auf einmal die Frage, Moment mal, was macht eigentlich Microsoft mit unserem ganzen Geld und Google und so weiter? Wofür brauchen die eigentlich diese ganzen riesigen Rechenzentren, wenn es auch viel einfacher und kleiner geht? Da müssen wir mal rausfinden. Und wir müssen auch mal rausfinden, wie viel wirklich dran ist an dem, was DeepSeek da erzählt. Weil am Ende des Tages ist da vielleicht auch viel Show dabei.
Hat Sie das also gar nicht so sehr überrascht, dass da jetzt eine chinesische KI auf den Markt gekommen ist, die dann bislang führende Tech-Giganten in den USA ja durchaus verblüfft und auch ziemlich erschreckt hat?
Also es war auf jeden Fall überraschend, dass es jetzt auf einmal so schnell ging und dass jetzt auf einmal Leute, ich habe jetzt heute Morgen in der U-Bahn jemanden darüber sprechen hören, das ist immer spannend zu sehen, wie diese Themen dann auch sehr schnell bei normalen Leuten landen. Komplett überraschend war es nicht. Also China ist schon ganz vorne mit dabei bei der KI-Entwicklung. Anders als Europa gibt es da schon seit längerem eine Menge große KI-Modelle, die ganz vorne mit dabei sind. Der Hauptgrund, warum es vielleicht doch ein bisschen überraschend ist, ist, dass China auch durch die beiden Regierungen sehr strenge Chipkontrollen hatte. Also man konnte nicht einfach die großen Grafikkarten da rein exportieren, die normalerweise zum Training dieser großen KI-Modelle gebraucht werden. Dass die es jetzt scheinbar ohne trotzdem hinbekommen haben, das ist eigentlich der Schock.
Sie haben ja gerade auch schon so ein bisschen die Gefahren von wegen Datenabfluss angesprochen und aber ja auch gesagt, klar, das kommt ganz schnell jetzt auch bei den Menschen an. Die Leute laden sich das runter. Worauf sollte ich denn grundsätzlich eigentlich achten, wenn ich KI-Modelle nutze, um da dann auch sicher zu gehen, dass ich davon vor allem Vorteile habe?
Ja, ganz große Frage, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, was ich damit machen möchte. Ne? Ob ich das jetzt in der Arbeit benutze oder ob ich einfach nur meine Einkaufslisten vielleicht damit sortiere. Das sind logischerweise völlig andere Anwendungsfälle. Gerade in der Arbeit sollte man, was wirklich die Web-Version angeht und die App von DeepSeek, extrem vorsichtig sein, also was private Daten angeht und so weiter. Das gilt, muss man ehrlicherweise sagen, für ChatGPT ja auch schon. Also auch da ist nicht immer ganz gesichert, dass die Daten, die man da eingibt, nicht vielleicht auch zum Training von der KI benutzt werden. Trotzdem, finde ich, macht es einen Unterschied, ob man am Ende die Daten einer KI gibt, wo klar ist, dass eine autoritäre Regierung quasi Einfluss nimmt auf das, was die KI da am Ende ausspuckt, oder ob man es zu einer KI gibt, die vielleicht in den Händen von einem Tech-Milliardär ist, den man nicht sonderlich mag, aber der immer noch sozusagen Teil des demokratischen Prozesses ist. Also da finde ich schon auch irgendwie ganz nett, einen Unterschied zu machen. Und ich finde auch, Europa könnte mal ein bisschen was davon lernen.
Ja, das wäre noch eine Frage. Kann dieser Erfolg von DeepSeek sich jetzt auch noch mal insgesamt auf die KI-Branche auch auswirken?
Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt endgültig ein Rennen mit zwei Pferden ganz vorne. Ganz lange sah es so aus, als wären die USA irgendwie die einzigen, die die ganz tollen KI-Modelle bauen. Mittlerweile ist China da auch mit dabei. Europa ist, das muss man klar sagen, völlig abgeschlagen aktuell. Also es gibt sehr viele interessante KI-Startups, die machen aber sehr spezialisierte Sachen. Und diese große, allumfassende Allzweck-KI, die DeepSeek ja auch baut, die OpenAI baut, die alle großen Tech-Unternehmen gerade bauen, die gibt es in Europa bisher mit so kleinen Ausnahmen nicht wirklich. Wenn da aber was dran ist, dass sich DeepSeek viel effizienter hat trainieren lassen als andere KI-Modelle, dann könnte das vielleicht insofern eine Hoffnung sein, weil wir auf einmal daraus auch selber für uns lernen können. Und dann kriegt vielleicht Europa ja auch ein bisschen was auf die Kette, indem es ein bisschen von China lernt.
Und das sagt Gregor Schmalzried, er ist Host im ARD-Podcast, der KI-Podcast zur neuen KI aus China, DeepSeek. Einmal im Jahr wird es in Jameln, einem kleinen Dorf bei Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern, bunt und laut beim Festival Jamel rockt den Förster, das vor 20 Jahren das Hamburger Ehepaar Lohmeier erfunden hat, als Zeichen gegen Rechtsextremismus, denn Jamel gilt als Nazidorf. Seitdem kommen jetzt jeden Sommer viele Besucher und prominente Musiker auf die Festivalwiese. Aber für diese Wiese soll jetzt eine Nutzungsgebühr gezahlt werden an die Gemeinde. Darüber wird heute Abend in der Gemeindevertretung beraten. Ob es dabei nur um Geld für die Gemeinde geht oder dahinter auch Druck von Rechtsextremen steckt, das besprechen wir gleich. Vorher zum Festival.
Wir wollen keinen Rassismus. Rechts geht nicht. Wir wollen es nicht. Funkt aus. Schluss!
Alljährlich im August wird im kleinen Jamel die Demokratie verteidigt. Alle MusikerInnen treten ehrenamtlich auf. Sie kommen auf Einladung von Birgit und Horst Lohmeier, auf deren Wiese 3500 Leute passen. Zwei Tage lang setzen alle dort gemeinsam ein Zeichen gegen rechts. Filmemacher Martin Groß hat das Ehepaar Lohmeier, das vor 20 Jahren von Hamburg aufs Land zog, im Alltag begleitet. Man sieht ihren renovierten, denkmalgeschützten Forstgutshof aus dem 19. Jahrhundert. Das Anwesen, der Garten, ein Idyll. Aber ein trügerisches. Ihr Nachbar heißt Sven Krüger. Der Straftäter mit Gefängnisvergangenheit ist bekennender Neonazi und im Gemeinderat.
Ja, aber wir haben natürlich mit Jamel tief in die Scheiße gegriffen, was Nachbarschaft anbelangt.
Birgit Lohmeier und ihr Mann sinnen auf Gegenwehr.
Wir haben von Anfang an begriffen, dass uns die Öffentlichkeit nur schützen kann.
Und ein Musikfestival, das tausende Besucher aus ganz Deutschland ins Dörfchen spült, ist für Öffentlichkeit natürlich gut geeignet. Besonders wenn große Namen wie die Toten Hosen kommen.
Erstaunlich, wie hier eigentlich eine Enklave geschaffen wurde, wie eine Sekte. Mit dieser einen Stecknadel, die wehtut, die Lohmeiers eben, ja, die sich hier nicht vertreiben lassen. Diese Art Courage, dieses Durchhaltevermögen, unglaublich. Deshalb sind wir hier, um das zu unterstützen oder um da einfach unsere Anerkennung auszusprechen.
Es sind bewegende Momente, wenn Campino die richtigen Worte findet. Die Ärzte für nur ein Lied anreisen. Oder Smudo von den Fantastischen Vier erschüttert ist, als er die Reste der Scheune sieht, die einem Brandanschlag zum Opfer fiel.
Also allein schon, wenn meine Scheune hier angezündet würde, würde ich ja in Angst und Schrecken leben die ganze Zeit. Dann würde ich draußen im Dunkeln was knacksen hören an einem Novemberabend. Ich könnte es nicht, ich wäre schon lange abgehauen.
Die Lohmeiers sind geblieben, aber isoliert.
Und das war Anja Kaspari über das Musikfestival Jamel rockt den Förster, über das es auch die ARD-Doku geht. Einige Stimmen dazu gerade im Beitrag. Und wie isoliert das Ehepaar Lohmeier in Jamel ist, zeigt sich an der jüngsten Initiative der Gemeindevertretung. Denn jetzt sollen die Lohmeiers plötzlich für die Nutzung der Wiese, die der Gemeinde gehört, eine Gebühr zahlen. Heute Abend will darüber die Gemeindevertretung von Gägelow, wozu Jamel gehört, beraten. Mein Kollege Mike Oliver Voigt wird die Sitzung verfolgen und ich habe ihn vorher gefragt, woher kommt die Idee, dass jetzt nach 20 Jahren eine Gebühr fällig werden soll?
Ja, offiziell ist das die schwierige Haushaltslage der Gemeinde. Das sagt zumindest die Bürgermeisterin Christina Wandel von der Wählergemeinschaft Wir für die Gemeinde. Das ist soweit klar. Unklar ist aber, wie hoch diese Pacht überhaupt sein soll und ob das überhaupt eine Rolle spielt für einen Haushalt einer Gemeinde. Die Lohmeiers sagen dazu, ein Teil der Wiese, der wird das ganze Jahr über verpachtet für 60 Euro im Jahr. Und da kann man sich fragen, ob so ein Betrag dann für eine Gemeinde überhaupt eine Rolle spielt. Und dazu, was die Lohmeiers auch schon angekündigt haben, wenn sie das für zu hoch halten, diese Pacht, wenn sie denn kommen würde, dann wollen sie direkt die Kommunalaufsicht anrufen. Also da ist schon einiges an Streitpotenzial in der Luft.
Könnte man denn dann nicht auch einfach sagen, okay, so eine Nutzungsgebühr, wenn sie dann eben nicht zu hoch ist, die kann man erheben, die kann man zahlen, das Festival kann ja dann weiter stattfinden oder steckt da doch auch der Versuch dahinter, Druck auf dieses Veranstalter-Ehepaar auszuüben?
Dieser Verdacht drängt sich ein bisschen auf. Also es ist natürlich klar, eine Gebühr kann man erheben, das wird genutzt, die Fläche. Die Lohmeiers sagen natürlich dazu, der Verein ist gemeinnützig. Mit dem Festival wird kein Geld verdient und das hat natürlich schon einen anderen Anstrich dadurch. Ein Knackpunkt war diese Wiese schon mal. Da war der Vorwurf, dass Altlasten nach dem Festival dort im Boden liegen würden und dass deswegen überhaupt nicht mehr verpachtet werden kann. Das hat sich dann geklärt, das war Bauschutt, der da zur Stabilisierung des Erdreichs eingebracht wurde, damit die Lkw da nicht einsacken. Und es wurde geräumt und dann war es auch klar. Aber diese Wiese scheint so ein bisschen der Hebel zu sein von den Gegnern des Festivals. Dieser Verdacht drängt sich schon auf, ja.
Und auch das ist ja bekannt, Jamel gilt als Nazidorf. Bei der Kommunalwahl vergangenen Sommer, da hat ein bekannter Rechtsextremer dann das beste Einzelergebnis auch dort erzielt. Kann man sagen, dass in der Gemeindevertretung Rechtsextreme den Ton angeben?
Das wäre sicherlich ein bisschen zu weit gedacht oder gesagt. Also der Rechtsextreme Sven Krüger, der hat Heimatliebe, die Wählergemeinschaft, gegründet und ist damit auch vertreten mit 2 Sitzen in der Gemeindevertretung. Die besteht aber aus 12 Sitzen, also da hat er noch keine Mehrheiten oder Ähnliches. Dann sind CDU, SPD und Linke noch dabei, insgesamt 4 Sitze. Und dann kommen noch 2 Wählergemeinschaften, die dann zusammen 6 Sitze haben. Die sind politisch immer nicht ganz so einfach einzuschätzen wie eine Partei, weil die ja oft aus Sachfragen irgendwie zusammenfinden. Aber die Gemeindevertretung komplett als rechtsradikal zu bezeichnen, abzustempeln, würde sicherlich ein bisschen zu weit führen.
Und vor ein paar Tagen, da gab es ja auch im benachbarten Grevesmühlen eine Demonstration gegen Rechtsextremismus. Wie viel Unterstützung hat das Festival und auch die Veranstalter dort auch bei den Anwohnern? Was denkst du auch, wie läuft da die Sitzung heute Abend ab?
Also die Unterstützung in Grevesmühlen, die war zumindest in der Demo gemessen sehr groß, hatte 250 Teilnehmer und die haben sich auch ausdrücklich zu dem Festival bekannt und auch Solidarität mit dem Ehepaar nochmal unterstrichen. Das wurde ja Silvester mit Raketen angegriffen in Jamel und die Demo ist dann auch noch nach Jamel gefahren mit einem Autokorso und hat da auch nochmal demonstriert. Also in der Umgebung und in Grevesmühlen ist sicherlich die Unterstützung da. In Jamel selbst, er hat ja nur ungefähr 40 Einwohner, da allerdings nicht. Da sind die Lohmeyers tatsächlich alleine. Und was die Sitzung heute Abend angeht, da ist der Knackpunkt, der entscheidende Punkt, weswegen wir auch sprechen. Das ist im nicht öffentlichen Teil. Da ist dann die Frage, wie hitzig das abläuft. Das werden wir danach vielleicht durch Nachfragen rausfinden können. Aber erstmal ist da die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das war unser Reporter Mike Oliver Voigt über die Nutzung von Gemeindeflächen durch das Festival Jamel rockt. Und das waren die Themen des Tages.